Akte drin, sondern die ist im Computer. Die kann in...
Bitte?
Und auch Papier.
Ja, aber wichtig ist...
Ja, ich, klar, das papierlose Büro, das ist eine Illusion. Aber entscheidend ist die digitale Form und Kopierbarkeit der Information. Oder allgemeiner formuliert, aus meiner Sicht, die Kopierbarkeit, Weitergabe, Weitergebbarkeit und Entwicklung von gesellschaftlichem Wissen in digitaler Form. Und dieser Aspekt nimmt zu, und ich sag mal, der materielle Realisierungsaspekt geht beständig zurück. Das sieht man auch schon allein, was die Größe der Produkte angeht. Also auch die Technologie wird ja immer kleiner und Nanotechnologie geht noch weiter in die Richtung, die Produkte letztendlich kleiner zu machen. Da stecken auch Potenzen für eine neue Gesellschaft drin, die den materiellen Aufwand für das Herstellen materieller Produkte, die Menschen haben wollen, drastisch verringern kann. Mal ganz abgesehen von der ganz anderen Organisation der ganzen Logistik. Deswegen habe ich vorhin so provokativ gesagt, würde man den Kapitalismus, die Lizenzen, Patente und andere Beschränkungen wegnehmen, würde er sofort zusammenbrechen, weil das ist ein Fundament seiner Existenz. Er hat den Zugriff auf das Menschheitswissen, das muss man sich auch in seiner Konsequenz klar machen. Das ist, wenn man das moralisch formuliert, natürlich eine Ungeheuerlichkeit, dass Privatunternehmer die Menschheit von ihrem Wissen enteignen, weil das findet dort statt. Das ist ja gemeinschaftlich produziertes Wissen, was in diesem Wissen drinsteht. Warum soll die Menschheit das nicht benutzen können? Deswegen ist aus meiner Sicht, um das jetzt wieder ein bisschen konkret politischer zu werden, der Kampf gegen Patente sehr wichtig. Der Kampf gegen Softwarepatente auf EU-Ebene ist ein sehr wichtiger Kampf. Der wird von vielen überhaupt nicht gesehen. Ich würde ihn gerne radikalisieren, ich fordere das auch. Meine Forderung ist, jegliches Wissen der Menschen gehört in die Hände der Menschen. Das heißt Abschaffung jeglicher Patente und Urheberrechte. Da kriege ich dann sozusagen ein bisschen Stress, auch mit meiner Gewerkschaft und vielleicht auch mit den IG Medien. Aber das kann ich aushalten, weil das ist eben, das sind sozusagen, da ringen dann eben die berechtigten Bedürfnisse, die berechtigten Forderungen nach Absicherung der Reproduktion unter den alten Bedingungen und die Schaffung von neuen, das alte überwindenden Formen eben nebeneinander und die ringen auch miteinander und hauen sich eben auf die Köpfe ein. Und dann gibt es dann eben auch bei Ökonux die Leute, die vehement VG Wort und sowas verteidigen und so Leute, die nicht sagen, das ist ein Anachronismus. Das gehört natürlich logischerweise abgeschafft. Bei Sichtung all der Widersprüchlichkeit, bei der Notwendigkeit der Autoren, ihre Reproduktion in dieser Gesellschaft zu sichern, das ist, glaube ich, klar. Aber wenn man etwas Neues schafft, dann kommt man nicht dran vorbei, sich mit diesen Widersprüchen auch konkret auseinanderzusetzen und sie dann auch als Widersprüchlichkeiten einfach nebeneinander stehen zu lassen. Das ist auch mal mein Plädoyer bei solchen politischen Diskussionen, wie wir sie bei Ökonux haben, dann eben auch die unterschiedlichen Sichten, die aus den verschiedenen Perspektiven herrühren, nebeneinander stehen zu lassen. Hat man eine Perspektive, im Kapitalismus noch das Beste rausholen zu wollen, dann ist das im Interesse der Lebenssicherung der Menschen im Kapitalismus auch legitim, im Sinne der Verteidigung und Zurückweisung von Zumutungen und so weiter und so fort. Da muss man natürlich auch genau gucken, wie das geht. Hat man die Perspektive der Überwindung und Aufhebung dieser Gesellschaft, dann sind eben viele Sachen in Frage zu stellen. Und das ist notwendig, um eine freie Gesellschaft freier Menschen in freien Vereinbarungen, wie ich das immer so schön zusammengefasst habe, erreichen zu können. Und jetzt kommt das Letzte für die Menschen, die Interesse haben, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Einige Links im Internet, weil es ist nicht so, dass das erst völlig am Entstehen ist, sondern es gibt schon vorhandene Projekte, die sich genau mit den Themen befassen. Es gibt übrigens auch sehr spannende Widerstandsformen im Internet. Ich erinnere an Deportation Alliance, also die Kampagne gegen Lufthansa, gegen Abschiebung oder Toy War gegen diese Spielzeugfirma etc. Es gibt verschiedene Beispiele, wie auch das Medium Internet genutzt werden kann, um den Kampf zu führen. Projekt Ökonox, habe ich gesagt, ist die Adresse. Im nächsten April findet eine Konferenz statt. Das soll eine Selbstverständigungskonferenz sein, die allerdings natürlich für alle Interessierten offen ist. Open Theory ist ein Projekt, was ich ins Leben gerufen habe, was versucht, die Ideen der freien Software auf Theorieproduktion zu übertragen, weil meine Meinung auch ist, auch Theorieproduktion kann nicht mehr in der alten Form produziert werden. Das ist zwar im Moment nur so eine Idee, weil es noch, teilweise funktioniert es. Und für mich funktioniert es. Sagen wir mal so, das ist die Hauptsache. Das ist sowieso das Wichtigste. wie es für mich funktioniert ist. Und wenn andere meinen, das können sie auch nutzen, dann können sie es tun. Kritische Informatik ist auch eine Website, die ich mache. Da finden sich Texte, die die Frage Produktivkraftentwicklung und was ich jetzt so ein paar Fortschritte gemacht habe, noch genauer auseinandernehmen. Kritische Psychologie, die marxistisch fundierte Individualwissenschaft, die, weil auch der Begründer Klaus Holzkamp vor schon etlichen Jahren gestorben ist, inzwischen sehr marginal ist und leider viel zu wenig zur Kenntnis genommen wird. Leider ist es so, dass bei Linken immer noch der Bezug auf Freud stattfindet. Auf Freud? Mit Psychoanalyse? Psychoanalyse stand, der Robert Wirsch hat in der letzten Krisis geschrieben, ja, das ist eine bürgerliche Theorie. Also muss man die irgendwie aufheben und hat dann in den gleichen Formen das Gleiche gemacht. Da kann ich nur sagen, lieber Robert, lerne von Krisis. Du musst das kategoriale System der Psychoanalyse verlassen, sonst geht das nicht. Und da kann man aus meiner Sicht was von der kritischen Psychologie lernen. Man muss ja nicht alles übernehmen, aber sie hat sich damit sehr lange beschäftigt und viele wichtige Ergebnisse produziert. Krisis, kennen die meisten. Auf Linksnet möchte ich auch noch hinweisen, das ist das Zeitschriftenprojekt von, ich weiß nicht wie vielen, linken Zeitschriften, so von linker Sozialdemokratie bis so in dem Spektrum, wo
das ist reif.
Wo sich auch zu dem Thema Informationsökonomie und so interessante Sachen. Man könnte noch mehr Links nennen, aber ich will es dabei belassen. Und jetzt bin ich auch zu Ende und habe überzogen. Und
das heißt, die machen hier zu. Und um rauszukommen, sind wir auf die informellen Strukturen der Fachhochschule. Wir haben oben im zweiten Stock, da sitzt einer, der macht da auch einen Kurs und die machen um 12:45 Mittagspause mit ihrem Kurs. Wenn wir auch Mittagspause machen wollen, müssen wir auch um 12:45 Mittagspause machen. Ich denke mal, das würde auch einigermaßen hinhauen. So, ne?
Wir müssen aber auch alle gemeinsam wiederkommen.
Wir müssen auch alle zu einer abgemachten Zeit auch wieder hier sein. Sonst gibt es noch eine Notrufnummer auf dem Handy, wo man dann sagen kann, ich bin aber vor der Tür und komme nicht rein. Wenn sich dann nett. Ja, aber wer macht denn das hier? Wir sind hier eben erst. Da kannst du auch hochklettern. Gut, 12:45 jedenfalls ist Mittagspause angesagt. Bis dahin hatte ich mir jetzt erstmal gedacht, der Stefan griff übrigens gerade noch ein Papier rum, was zu seinem Vortrag im Prinzip dazu gehört. Wer sich das nimmt.
Es ist ein recyceltes Papier, weil ich es nicht hierfür gemacht habe, sondern für eine andere Veranstaltung, aber das macht er nicht.
Dann mache ich als erstes, ist jetzt auch unser dritter Referent gekommen, Franz Kersis, der Landesvorsitzende der IG Medien, den ich hier begrüßen möchte. Danke, Franz. Ich hatte gedacht, für den ersten Teil, also haben wir jetzt eine Stunde praktisch, ne? Lassen wir es erstmal einfach, und dann gucken wir mal, ob es von der Diskussion her einfach ohne große Strukturierung so läuft. Wenn man sieht, das kommt nicht so, können wir uns für den Teil, der nach der Mittagspause noch kommt, ein paar Sachen überlegen, denke ich mir. Aber jetzt, nachdem wir gesagt haben, wir ziehen die beiden Vorträge miteinander zusammen, weil sie an bestimmten Punkten zusammengehören, finde ich es dann auch wieder komisch, wenn man sagt, in der Diskussion will man erstmal direkt trennen. Lass uns das erstmal ausprobieren und sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, wer was sagen möchte, hebe die Hand. Du hast gewonnen.
Lauter! Mein Name ist Julian Frömmer, ich komme aus Münhausen, das ist Thüringen, also neue Bundesland. Ich war zusammen, hatte innere und äußere Ursachen. Wir haben heute schon sehr viel zu diesen Ursachen gehört und da bin ich in der Nachwendezeit auch bei der Suche nach den neuen, bei der Neuorientierung dann auf die Friedenshefte gestoßen und habe mir dann insofern auch sehr viel geholfen, dass man in meinen Breiten weiter das Thema noch irgendwo die Basis wahrnimmt. Ich bin aber der Meinung, dass man, wenn man nur auf die Gemeinsamkeiten guckt, auch zu kurz fährt und man sollte auch in die Unterschiede gucken. Und von daher möchte ich heute plädieren, in Anbetracht unserer Diskussion wegzukommen von diesem Urlaub. Von diesem entweder Urlaub. Wir haben alle in einer Situation gelebt, wo sich zwei Systemblöcke gegenübergestanden haben und wir haben uns oft definiert als gegen den anderen. Auf beiden Seiten. Glaube ich. Und dieses Entweder-Oder erinnert uns oft daran, zu denken in einer Kategorie und. Das eine und das andere. Ich möchte also in diesem Sinne für die Vielfalt plädieren und ich habe nur meine Frage beim Vortrag vom Roman Wurz. Dort wird gezeigt, dass dieser Sektor Marktwirtschaft gegenwärtig irgendwo am Ende ist. Im Vortrag von Stefan Mirritz wird gezeigt, dass es daneben auch Keimformen gibt für etwas Neues. Und jetzt ist meine Frage, ob wir das denn nicht so denken können, weil wir es ganz einfach auch zeitweise zumindest müssten, beides hat seine Existenzberechtigung. Und im Sinne von dieser Selbstentfaltung wurde hier schon mal ein Kontaktpunkt genannt. Der Informatiker lebt in dieser Lage. Er partizipiert an dieser Marktwirtschaft, die dermaßen akkumuliert, dass er einfach sein Leben sichergestellt sieht. Und gleichzeitig hat er sich genügend Freiraum dadurch geschaffen, etwas anderes zu machen. Aber nur dadurch. Also ein Selbstmarktsystem habe ich hier vielleicht noch nicht. Ich brauche beides. Und die zweite Frage, die sich damit für mich verbindet, die ich hier zur Diskussion stellen möchte. Wir sprechen sehr pointiert jetzt über die produktiven Kräfte, kommen aber besonders im letzten Teil genau dazu, dass wir sagen, wir wollen organisieren. Wir wollen diese Kräfte miteinander kombinieren. Und dort sind wir eigentlich bei dem Marx'schen Begriff der Produktionsverhältnisse. Und er betrachtet ja die historische Entwicklung auch eben in diesem Verhältnis. Produktivkraftentwicklung und Produktionsverhältnisse. Wie weit können die immer an den Stand der Entwicklung der Produktivkräfte angepasst werden? Und wir haben heute eine Produktivkraftentwicklung, ich möchte dort anknüpfen, wo das Wissen immer tragender wird, aber das Wissen komischerweise lässt sich nicht einfach so vereinnahmen, weil es in einer Person nur Träger ist und vorhanden ist. Und die Person, der Mensch selbst, entscheidet hier, gebe ich sie oder gebe ich sie nicht. Gebe ich das Wissen zur kapitalistischen Verwertung oder gebe ich es nicht? Solange ich Produktivkraft in der Kategorie Technik denke, kann ich das nicht machen. Aber wenn ich in der Kategorie Wissen denke, gibt es plötzlich diese Form, dass der Einzelne selbst darüber verfügen kann. Zu großen Teilen. Und es gibt noch eine zweite Kategorie, wo er selbst verfügen kann. Das ist meines Erachtens die Gesundheit. Dieser Bereich, sobald er Handlungsspielraum hat, den braucht er nicht komplett abzugeben. Er kann selbst sagen, ich bin krank. Oder dieses und jenes mache ich nicht mehr mit. Da gibt es maßgebliche Entscheidungen. Ich sehe diese beiden Entwicklungen der Produktivkraft, die der Verwertung entgegenstehen. Vielleicht spreche ich immer noch die gleiche Sprache, ich sehe viele enttäuschte Gesichter. Wir haben dieses Problem, dass wir sehr vieles, was an Kategorien, an Denken, an Entwicklungen im Westen gelaufen ist, im Osten nacharbeiten müssen. Wir haben es oft nicht erfahren. Wir wussten sehr wenig über die 68er-Bewegung. Wir wussten sehr wenig über die politische Psychologie. Das muss man alles nach der Wende erstmal so ein bisschen aufarbeiten. Wir denken oft nicht weit voneinander weg, aber wir haben nicht die gleichen Begriffe und reden oft aneinander vorbei. Deshalb möchte ich jetzt einfach mal dazu aufrufen, zu versuchen, obwohl ich vielleicht andere Begriffe nehme, unverständliche, den Kern dieser Gedanken trotzdem aufzunehmen in die Diskussion. Weil es umgekehrt für mich oft auch nicht einfacher ist, aus der Diskussion hier rauszunehmen, wo steckt denn da die Gedanken, die du nachvollziehen kannst. Vielleicht das auch
so. Immerhin äußerlich siehst du nicht mehr besonders nach dem Format.
Ja, es gab schon sehr viele, die sind einfach nur noch schwierig und unbesonders. Das ist auch so ein Begriff, den ich für die Vielfalt sehe. Es war für mich ein Schock, sag ich mal, dass wir in einem sozialen Umfeld alle Offiziere oder Berufskader zu 95% in der SED, also in unserer sozialistischen Partei, nachdem das dann auseinanderfiel, plötzlich feststellen musste, dass wir so monolithisch, wie wir uns verstanden haben, beileibe nicht sind oder nicht waren. Wir hatten plötzlich, wo es dann der Freiheit Raum gegeben wurde, Auffassungen von ganz rechts bis ganz links. Alle aus diesem einheitlichen monolithischen Verständnis. Und ich denke mal, wenn ich heute die Gewerkschaften nehme, die sich ja auch traditionell als links verstehen, habe ich genau das gleiche Bild. Dort habe ich auch was von ganz rechts bis ganz links. Und dieses Monolithische, das hindert uns sehr oft, in Vielfalt, sprich in der Kategorie und zu denken. Ich werde nicht alle Menschen für so ein Modell begeistern. Es fühlen sich doch einige recht wohl, gerade in diesem Marktgestaltungssystem, die da oben irgendwo nur absagen. Die haben überhaupt keine Interesse und nicht ein Stück Veränderung in der Art. Die Idee ist doch wirklich nur die Verwirklichung der Interessen einer bestimmten Gruppe, die eben genau ihre Verwirklichung nicht im marktwirtschaftlichen Sektor sieht.
Ja, gibt es vielleicht noch jemanden, der sich irgendwie äußern möchte dazu? Ich finde, nur um das nochmal noch zu sagen, eigentlich war nicht so unbedingt jetzt die Absicht, dass das hier ein paar Minuten erwähnt, die beiden oder so, dass das aber natürlich auch interessiert und sagen würde, was die sagen macht. Aber war schon gedacht, dass wir miteinander diskutieren.
Ja, ich möchte mir jetzt ganz auf den Punkt einmal im Bereich der Fragen. Thank you.
Sondern sogar über 8, 12, beziehungsweise 8, 8. jetzt etwas zu kurz.
Großkommerz von normaler, klassischer Versandhausgeschäft unterscheidet. Ich kann im E-Commerce bestimmte Verknüpfungen darstellen, mal ganz einfach, also zu diesem Anzug passt die und die Krawatte, das und das Hemd und die Schuhe und die Socken und der Gürtel, und früher wurde ich dann auf andere Seiten verwiesen und jetzt geht das per Klicks, es geht eleganter. Es sind bestimmte Vorteile. Ich kann bestimmte Dinge, also Ergänzungen des Produktes, leichter mitverkaufen. Derjenige, der was sucht, findet schneller die Gesamtheit eines Angebotes oder einer Sache, die er sucht, durch Verweise, auch im Wissenschaftsbereich. Du kannst durch Querverweise kannst du schneller herstellen als durch ständige immer Fußnoten, Verweis auf, und dann hast du bald eine Bibliothek, wo du in die Bücher reinguckst. Und so, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, das hat natürlich was mit diesem Luftblasenmäßigen zu tun, das stimmt schon, aber ich denke mal, erstmal ist das ein Beschäftigungseffekt schon. Also wir haben bei uns in der Druckerei, weil Druckereien wollten ja dann so in den 90er Jahren die Datenmanager sein und sich so generieren und auftreten, gesagt, ja klar, so vor 2 Jahren, wir müssen ja auch einen Internetauftritt haben. Das bringt zwar nichts, das bringt uns keinen Kunden mehr. Und das bringt uns vielleicht auch noch nicht mal eine Anfrage mehr. Aber man muss ja, wenn man so in dieser digitalen Welt lebt, dann nach außen hin sich dann auch im Internet präsentieren. Macht ja die Gewerkschaft sogar auch schon. Es ist ja auch irgendwie was ganz Faszinierendes, dass da also zu Hause auf dem Bildschirm jeder in so eine Firma reingucken kann und sich die Mitarbeiter der Firma mit Fotos und die alles so und die Firmenphilosophie wird alles vorgestellt, alles ganz toll. Das hat eine Menge erstmal geschaffen an Leuten, die sich damit beschäftigen und da eine Dienstleistung bringen jetzt mal. Wobei, mir ist noch im Kopf dieser Bertelsmann Mittelhauer oder wie er glaube ich heißt, der vor 3 Jahren noch irgendwo, 4 Jahren mal in Düsseldorf irgendwo sagte, also er sieht noch nicht die Möglichkeit, im Internet Geld zu verdienen. Das ist inzwischen mit ganz bestimmten Produkten, mit Büchern, oder auch ganz bestimmten Produkten, die nicht verwechselbar sind. Markenprodukten. Wo du ganz genau weißt, wenn ich dieses Produkt kaufe, ist das drin. Oder wenn draußen das dran steht, ist das drin. So. Da kannst du natürlich Handelsformen beschleunigen, verkürzen. Wobei, das sehe ich natürlich auch. Der klassische Handel fällt dabei hinten runter. So, und zur Verteilung dieser ganzen Geschichten. Ich war fasziniert, aber es ist ungefähr 2 Jahre her. Da habe ich UPS-Kuriere in Köln, in der absoluten Innenstadt, mit dem Fahrrad gesehen. Vorne eine große Kiste, hinten eine große Kiste. Der fährt eine kleine Straße, die einzelnen Drogerien und Geschäfte und was, bringt in die Ware rein. Und nach 2-3 Stunden geht er wieder zum großen LKW, der irgendwo auf dem Parkplatz steht und holt die nächsten Sachen aus und verteilt das weiter, weil die mit ihrem Auto nämlich gar nicht mehr rein dürfen. Nur zu ganz bestimmten Zeiten. Also da, die fangen ja auch schon an zu überlegen, wie kann man hier bestimmte Dinge verbessern.
Ja, jetzt versuche ich ein bisschen zusammenfassend auf einige Aspekte einzugehen. Einige Sachen hat ja Stefan schon beantwortet oder was dazu gesagt. Ich habe mir ein Zitat notiert, ich glaube, das kam von Uli.
nichts im Kühlschrank habe, ist mir weniger wichtig, als dass ich gute Musik machen kann. Das ist für mich ein Bündnispartner. Das ist keine bestimmte Klasse, keine bestimmte Persönlichkeitseigenschaft, sondern das kann im Prinzip jeder Mensch sein. Mit dem kann ich dann über dieses Nicht-Aufgehen sprechen, da finden wir eine gemeinsame Sprache und so eine, das sind solche Menschen. Natürlich ist das immer völlig gebrochen mit der dann doch wieder Integration in die alten Formen und Reproduktion dieser Formen und so weiter. Das erleben wir ja jeden Tag. Aber so ist es nun mal. Und auch wir sind ja selber nicht frei davon. Wir können dann eben nur mit den Leuten zusammen, die genau diese partiellen, wenigstens Gedankenausstiege vollzogen haben, wie ich das für mich in Anspruch nehme, sprechen. Und versuchen, auf Basis so einer gemeinsamen Kommunikation diese Ausstiege zu verallgemeinern. Jeder in seinem Bereich, aber auch miteinander durch Kommunikation. Das ist ein Beispiel, was ich jetzt, ich kann dann nur meine Person als Beispiel nehmen, ist dieses Buch Freie Menschen in freien Vereinbarungen. Gruppe Gegenbilder. Es sind drei Personen. Ein Mensch aus der radikalen Umweltschutzbewegung, Umweltschutz von unten. Eine Philosophin und Physikerin, die eher so einen erkenntnistheoretischen Zugang hatte und ich so als Vertreter der Freien Software-Bewegung. Und wir haben es geschafft, und das war das Geniale und Brillante sozusagen, uns auf eine gemeinsame Sprache zu verständigen und genau diesen nicht aufgehenden Anteil, diesen nicht totalisierbaren Anteil außerhalb der Wertvergesellschaftung als Ansatzpunkt zu nehmen, um Widerstand zu formulieren. Jeder mit seinem Zugang, also Beispiel Umweltschutz als Zugang, der Zugang über die Ablehnung der Integration der ganzen NGOs in den staatlichen Prozess von Umweltschutz in Anführungsstrichen, sondern Organisieren einer selbstorganisierten Umweltschutzbewegung von unten, die radikal kapitalistische Verwertung in Frage stellt. Das war zum Beispiel der Zugang der radikalen Umweltschutzbewegung. Und das liegt mir natürlich völlig nahe. Ich habe da im Einzelnen nicht große Ahnung, sondern ich kann eher über die freie Software reden. Und indem ich mir jetzt diese allgemeinen Kriterien vorstelle, entstehen dort wieder neue Ideen, wie kann man radikalen Umweltschutz von unten in anderer Form betreiben und worauf muss ich achten? Oder was ein ganz großes Thema für uns spielte, was in dem Buch wieder gespiegelt ist, wie gehen wir mit linker Bewegung? Mit linker Bewegung und den Widersprüchen in der eigenen Bewegung um? Weil es ist ja nicht so, dass jetzt innerhalb von existierenden Bewegungen die große Harmonie existiert, sondern da gibt es ja auch die großen Grabenkämpfe. Wo kommen die her? Natürlich auch aus den Widersprüchen der Wertvergesellschaftung. Also das kann man gerade an den sich integrierenden Gruppen wie NGOs und so weiter, die Staatsnähte abziehen und so weiter, sehen, wie sich das Eigeninteresse an individueller Reproduktion vermischt mit politischen Zielen und damit die ganze Bewegung korrumpiert wird sozusagen. Das ist kein individueller Defekt, sondern das ist ein Mechanismus, den man mit sozusagen Klarheit zur Kenntnis nehmen muss, eine Form, wie sich die Widersprüche eben widerspiegeln. Dem kann man nicht entkommen, sondern dem kann man sich nur mit Klarheit und Offenheit und Streit versuchen zu stellen. Eine andere Form sehe ich nicht. Allgemeiner kann ich es auch nicht nennen. Zu dem Trüffelschwein hat Stefan, glaube ich, gesagt, ich glaube, dass es nicht aufgeht. Dennoch, es gibt ein schönes Beispiel. Microsoft hat nach dem ersten Boom der freien Software, nachdem das richtig hochkam, die sogenannte